Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen zu Beginn der Predigt den ganzen Psalm 90 lesen. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und die Erde und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre zurück, o Herr, wie lange noch? Und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade. So wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest. So viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes sei über uns. Und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Soweit das Wort Gottes, der Psalm 90. Liebe Gemeinde, ich möchte heute und in der folgenden Predigt auf diesen Psalm, auf Psalm 90 eingehen. Einen recht bekannten Psalm, den viele vielleicht ja sogar in schlechter Erinnerung haben, weil er gerne bei Beerdigungsfeiern gelesen wird. Vielleicht haben ihn aber auch einige in guter Erinnerung, weil er viel Trost spendet und weil man sehr gut und sehr eingängig etwas über Gott erfährt. Vielleicht hören aber auch einige von euch den Psalm zum ersten Mal. Ich bin mir ganz sicher, dass dieser Psalm in der Bibel eine ganz eigene Stellung hat. Er ist sowohl in der Form als auch in der Art, als auch in dem Inhalt etwas ganz Besonderes. Es gibt ja einige Psalmen, die sich ähneln oder die sich fast sogar identisch sind, wie zum Beispiel Psalm 14 oder Psalm 53. Aber Psalm 90 ist irgendwie ein ganz eigener Psalm, der keine gleiche Entsprechung hat in den Psalmen. Und zum anderen ist er natürlich auch der Psalm Moses. Also der einzige Psalm, der Mose zugeschrieben wird. Aber wir sollten das zum einen nicht zu mathematisch sehen und zum anderen auch nicht zu schnell überinterpretieren. Denn was wir von Mose hören, auch an anderen Stellen, zum Beispiel im 5. Buch Mose, das gleicht in einigen Passagen tatsächlich einem Psalm. Und man könnte es auch gut und gerne als einen Psalm beschreiben. So ist auch doch das, was wir von Mose hören, an anderen Stellen sehr einem Psalm ähnlich. Und manchmal wird es auch dann wie ein Psalm interpretiert oder auch als solcher beschrieben. Aber im Buch der Psalmen, da haben wir eben nur einen offiziellen Psalm Moses. Das ist ja grundsätzlich auch denkbar, dass in den Psalmen, die keinem Autoren zugeschrieben sind, Mose den einen oder anderen verfasst haben könnte. Aber dennoch, es bleibt, dieser eine ist tatsächlich der einzige Psalm, der Mose zugeschrieben wird oder der als Autor mit Mose überschrieben ist. Mose selbst war ja ein großer Mann, ein bekannter Mann, vielleicht eine der Personen des Alten Testaments, die nun wirklich jeder kennt. Schon allein deshalb, weil es Bücher gibt, die seinen Namen tragen, nach ihm benannt sind, zumindest in der deutschen Sprache, für uns sehr eingängig. Mose war der Mann, der in seinem Leben sein Herz und sein Handeln in den Dienst Gottes stellte. Er ist uns bekannt als derjenige, der sich schützend vor sein Volk, vor Israel stellte. Als derjenige, der in die Gegenwart Gottes kommen durfte. Als derjenige, der das Gesetz von Gott empfangen hat. Als derjenige, der Israel durch die Wüste führte. Ist jemand, der über viele Jahre lang lernte, dass eigene Kraft und selbst große Hingebung keine Mittel sind, mit denen man Gott nahen kann, mit denen man Gott so gefallen kann, dass man bei ihm wohnen darf. Es ist alleine Gott, der kommt und geht, der sich naht und der sich zurückzieht, wann und wo er will. Mose lernte diese Lektion hart, teilweise auf wunderliche Art und Weise. Und wenn man einmal bedenkt, dass Mose in seinen 120 Lebensjahren 80 Jahre lang im Grunde von Gott nur vage, also kaum wusste, und erst dann am Ende in seinem Leben in die Nähe Gottes trat, dann am Ende, als er in der Wüste leben musste, dann ist es vielleicht umso erstaunlicher, dass eben nicht die Anzahl der Jahre und auch nicht das Verhältnis der Jahre, in denen er mit Gott ging, mathematisch gesehen irgendeine Rolle spielt. Und diese Frage nach Jahren oder nach dem Mathematischen, diese Frage wird ja auch hier in unserem Psalm aufgegriffen. Aber dazu möchte ich später noch einmal eingehen. Diese vielleicht sehr bekannten Verse 4 bis 6, in denen ist ja nun auch die Rede von Tagen und von Ereignissen. Aber eins vorweg, die Zeitangabe und alle Ereignisse, die haben nicht ihren Sinn darin, wann und wie sie ablaufen, sondern wer sie beherrscht, wer dahinter stellt. Zeitfragen in der Bibel beantworten uns nicht primär die Frage wann, sondern wer. Aber dazu auch später noch einmal. Dieser Mose, der sicher einer der größten und bedeutendsten Personen des Alten Testaments ist, der hat viele weise Dinge von und über Gott gesagt. Zu den herausragenden gehört eben auch unser Psalm 90, den wir jetzt einmal im Detail Vers für Vers durchgehen wollen. Und ich möchte mich dabei, wie gesagt, zunächst einmal auf die ersten 11 Verse beschränken. Ich stelle uns noch einmal den ersten Vers aus diesem Psalm vor. Das heißt dort, ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Liebe Geschwister, wir werden die Bedeutung des Psalms gut verstehen, wenn wir bedenken, dass dieser Psalm die Stämme Israel auf der Wüstenwanderung begleitete und tröstete. Ein Volk, das heimatlos durch die Entbehrung trieb. ihre Heimat, ihre Häuser aufgegeben hatte, um in Entbehrung in die Wüste zu ziehen. Das hatte viel davon zu wissen, dass ihre Heimat eben nicht hier auf der Erde ist. Es hat einen echten Nutzen darin, zu wissen, dass dort, wo sie gerade waren auf der Erde, eben nicht ihre Heimat ist. Dieser Ort, der hier als die Heimat, als die Zuflucht, als die Herberge des Volkes Israel bezeichnet wird, die ist im Grunde ja noch nicht einmal ein Ort, der irgendwo geografisch angegeben wird. Diese Zuflucht, dieser Ort, diese Heimat, von der Mose hier redet, ist nicht ein Ort, noch nicht mal ein Ort im Himmel, sondern eine Person. Der Ort der Zuflucht, die Zuflucht Israels, war immer Gott selbst. Eine Person. Es ist, wenn wir das mal vergleichen, durchaus so, dass wir einige Beispiele kennen, die dem auch ähneln. Es erscheint uns vielleicht im ersten Moment merkwürdig, aber es gibt doch so etwas, auch Erfahrungen in unserem Leben, die eben einen Aspekt davon erfassen können. Zum Beispiel, wenn man sich einmal vorstellt, dass ein junger Mensch jahrelang im Ausland studiert, verlässt sein Haus, wohnt in Gießen, studiert 5 Jahre lang in Südafrika und kommt zurück. Und danach wohnt seine Familie in Frankfurt. Wo ist denn dann seine Heimat? Sehr leicht können wir verstehen, dass er sich dann zu Hause dort fühlt, wo seine Familie ist. Er wird selbstverständlich zu seinen Eltern nach Frankfurt gehen, um dort, wenn sie freundlich sind und ihm ein Zimmer vorbereitet haben, dann dort sein Zimmer und sein Quartier beziehen. Also es ist durchaus für uns nachvollziehbar, dass auch wir Heimat damit verbinden, wo Personen sind, zu denen wir uns hingezogen fühlen. Es wäre schon komisch, wenn dieser Student dann nach Gießen zöge. Sicher verbindet ihn viel auch mit dem Haus und mit dem Gebäude, in dem er gelebt hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn sein Verhältnis gut ist zu seinen Eltern, dass es ihn doch mehr zu den Menschen zieht. Also dieser Gedanke, dass Heimat und Zuflucht eben nicht ein Ort ist, sondern ein Mensch, bei dem wir uns bergen können, der ist für uns auch nachvollziehbar, denke ich. Und so ist es nun einmal für die Gemeinde Gottes auch. Die Heimat der Gemeinde Gottes ist nicht ein Gebäude, ist nicht ein Ort, ist nicht eine Stadt, sondern ist Gott selbst. Der Ort der Gemeinde ist Gott selbst. Selbstverständlich trifft sich eine Gemeinde im Raum. Wir haben 4 Wände um uns im Moment. Aber das ist nicht unsere Heimat. Wenn morgen unser Vermieter alle Verträge brechen würde und uns rausschmeißen würde, wie auch immer, wenn morgen unser Gebäude abbrennt, wenn Gießen im Krieg in Schutt und Asche liegt, dann ist unsere Heimat nicht das Gebäude, in dem wir unsere Gottesdienste feiern. Unsere Heimat ist und bleibt in Gott. Und das ist, was Mose hier dem Volk zuruft. Er sagt, eure Zuflucht ist bei Gott. Herr, du bist unsere Zuflucht. Von Geschlecht zu Geschlecht, über alle Generationen, über alle Zeiten hinweg. War das so, ist das so und bleibt das so. Die Gemeinde hat nur eine Heimat. Und dieser Trost, der ist ein fester Anker für alle Pilger. Und damit auch für uns. Unsere Hoffnung, ihr Lieben, ist nicht der Himmel. Auch wenn wir das vielleicht manchmal so sagen. Auch dann ist unser Gedanke nicht, dass es da einen Ort gibt, an dem wir leben wollen, der da Himmel heißt. Sondern unsere Hoffnung ist auch da. Gott. Der Ort, an dem Gemeinde sein wird, ist Gott. Die Gemeinschaft, die wir haben werden, ist mit Gott. Wir denken vielleicht aktuell nicht, dass wir uns zurzeit in der Wüste befinden. Das stimmt technisch schon. Aber egal, wo wir uns befinden, zu Hause sind wir hier nicht. Wir sind nicht auf Erden zu Hause. Es gibt gar keinen Ort, wo wir uns aufhalten könnten, an dem wir zu Hause sein könnten. Wenn morgen jemand käme und uns all unser Hab und Gut nehme, im schlimmsten Fall unsere Familien töten würde, uns selbst grausam quält, uns in unserem Leben bedroht, dann ist und bleibt unsere endgültige Heimat nirgendwo auf der Erde. Nicht bei Menschen, sondern allein bei Gott. Und das ist über aller Weisheit die höchste Gewissheit, die man in seinem Leben haben kann. Und deshalb ist dieser Auftakt hier in diesem Psalm eine sehr schöne, hoffnungsvolle Zusage. Unsere Väter haben bei dir, Herr, Zuflucht gewonnen. Und wir finden bei dir, Herr, Zuflucht. Und unsere Kinder werden auch bei dir, Herr, Zuflucht finden. Ganz praktisch heißt das auch für uns, dass unser Auftrag darin ist, für unsere Kinder, sie eben nicht an uns und sie eben auch nicht an die Dinge zu binden, sondern sie an Gott zu binden. Sie darauf hinzuweisen und dahin zu führen, dass ihr Halt, ihr Anker und ihre Bindung in Gott ist. Von Generation zu Generation, von Geschlecht zu Geschlecht. Wisst ihr, diese Gemeinschaft mit Gott, die ist so eng, dass Jesus davon spricht, dass wir ihn essen müssen. Oder dass Johannes, wie wir es im ersten Johannesevangelium, im ersten Johannesbrief gelesen haben, dass wir in ihm sind. Oder genauso erwähnt auch in Johannes 15 zum Beispiel. Dieses in ihm, das ist so eng, dass wir eins sind mit Gott, dass wir in ihm bleiben, dass diese Gemeinschaft mit Gott so allumfassend ist, dass wir keine andere Heimat brauchen und keine andere Heimat haben und dass wir auch gar keine andere Heimat gebrauchen können. Menschen in Not erfassen das ja gewöhnlich leichter. Sagt sich so schön, mit Sand in den Zähnen knirscht sich besser. Aber man versteht auch die Trockenheit besser. Aber, liebe Geschwister, bitte seid auch ihr jederzeit bereit, auf euer Hab und Gut zu verzichten und alles aufzugeben, um Gott zu folgen, um bei ihm Heimat zu haben, um bei ihm geborgen zu sein. Seid so fest gewurzelt, dass ihr auch mit Sand in den Zähnen sagen könnt, unsere Heimat ist bei Gott. Unser Heimatland, Gott, ist besser als jedes andere Land, das wir uns vorstellen können. Vielleicht ist man dann im wahrsten Sinne wirklich irgendwann mal alle Mittel los. Ist man wirklich irgendwann mal alles Hab und Gut los. Uns fehlt ja so ein bisschen die Vorstellungskraft. Zumindest meiner Generation fehlt dieses Bild der Armut in unserem Tagesbetrieb ja weitestgehend. Wir müssen viele Kilometer zurücklegen, um Armut zu sehen. Ich meine damit nicht Tausende, aber Hunderte. Vielleicht bis nach Rumänien oder in Länder, in denen noch wirklich große Not existiert. Dort können wir ein bisschen erfassen, was es bedeutet, nichts mehr zu haben. Aber heute ist die Nachricht nicht, wir müssen verstehen, dass wir alles loswerden, sondern wir müssen verstehen, dass wir unsere Heimat in Gott haben. Das ist die Botschaft. Egal wie, egal wo, egal in welchem Mittelstand, egal wie viel Vermögen wir haben, unsere Heimat ist und bleibt nicht ein Ort, sondern eine Person, Gott selbst. Kommen wir nun zum zweiten Vers und damit zum zweiten Punkt. Im zweiten Vers heißt es, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen worden ist, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ein Satz, den man mit gutem Gewissen jedem Deutschlehrer empfehlen kann, der mit seinen Schülern Zeiten lernt. Aber wir wollen keinen Grammatikkurs daraus machen, sondern wir wollen auf den Inhalt schauen, den uns dieser Vers sagt. Es gab eine Zeit, in der keine Berge da waren. Es gab eine Zeit, in der noch nicht einmal diese junge Erde existierte. Es gab eine Zeit, in der Gott alleine mit sich war. Er war alleine, aber er war nicht einsam. Manche Theologen kamen auf die Idee zu argumentieren, dass der Mensch von Gott geschaffen wurde, damit er ein Gegenüber zum Lieben hat. Sozusagen, um seine Liebe auszuleben. Aber ihr Lieben, das ist völlig falsch. Viel falscher kann die Einschätzung Gottes kaum sein. Gott braucht gar nichts. Er braucht auch keinen Mensch als Gegenüber, um seine Liebe zu beweisen. Gott hat alles in sich selbst. Die höchste aller Vollendung ist er selbst. Gott braucht schon gar nicht irgendetwas, das er lieben kann. Denn Gott selbst ist Liebe in sich selbst. Und es ist schon ein Unterschied, ob man etwas ist oder ob man etwas hat. Gott selbst ist Liebe, das heißt ganz sicher, dass er nicht irgendjemand braucht, um seine Liebe zu zeigen, zu beweisen oder irgendetwas damit zu tun. Also verwerfen wir diese Theorie, diese Ausleger ganz schnell wieder. Ihr Gottesbild deckt sich nicht mit dem, was wir in der Heiligen Schrift entdecken und auch nicht mit dem, was wir hier in dieser Passage entdecken. Vielmehr sagt uns hier unsere Passage, dass es einen Gott gibt, der bereits von Anbeginn an existierte. Das ist in unserem Denken oder auch in unserer Sprache nicht ganz leicht zu verstehen. Wir haben durchaus Mühe davon, uns vorzustellen, dass Gott von sich aus selbst existierte. Und unsere Sprache gleitet doch eben in der Beschreibung immer wieder zu diesen Begriffen wie Beginn, Anfang. Was war denn im Beginn, am Anfang oder wie auch immer? Sehr schnell kommen diese Wörter in unsere Formulierungen, in unsere Gedanken hinein und wir haben Mühe, ohne diese Worte etwas zu formulieren und vor allem, wie das mit Gott ist. Die Schrift selbst beschreibt Gott einfach als den Seienden. Komisches Wort. Als den, der ist. Den sie auch nennt, der Ich Bin. Denjenigen, der immer da war. Der schon ist, bevor alles da war. Der eben genau unabhängig ist von dieser Zeit. Der nicht einer Zeit, Form und Formulierung unterliegt. Wenn wir zurückschauen, wann die Erde geschaffen wurde, schauen wir in die Vergangenheit. Aber an diesem Tag ist Gott genauso, wie er heute ist. Und schon immer ist. Gott ist, weil er der Ich Bin ist, der Seiende, der immer ist. Wir blättern nicht zurück, um Gott dann anders oder anders existieren zu sehen, wenn wir unsere Zeit zurückdrehen. Wenn wir unsere Sprachvergangenheitsform anwenden, gibt es keine Gott-Vergangenheitsform. Weder einen anderen Gott, noch einen älteren Gott, noch einen Gott, der vorher lebte, sondern ein Gott, der ist. Er steht völlig außerhalb von unseren geordneten, denkenden Ewigkeiten. Von unseren Dimensionen, in die wir uns hineinbegeben, was wir mit Zeiten verbinden. In meiner Bibel, die ich immer mit mir herumtrage, da gibt es so kleine Themenboxen. Einige arbeiten ja auch mit dieser Bibel. Und es ist sehr interessant, denn diese Themenboxen greifen besonders schwierige oder besonders wichtige Themen auf. Und hier zu Psalm 9, da gibt es eine Box, die mit Gott existiert aus sich selbst überschrieben ist. Und das, finde ich, ist eine sehr gute Beschreibung. Auch die Erklärungen sind gut. Weil ich mag vor allem die Formulierung, dass Gott aus sich selbst heraus existiert. Das ist anders als Kreaturen existieren, als Menschen, Tiere oder Gegenstände existieren, die irgendeinfach einmal anfangen zu sein. Und in diesem Text kommt noch ein Wort vor, das mir extrem gut gefällt. Das heißt, dass die Erkenntnis Gottes, die Erkenntnis des Seienden, ein Bollwerk ist, das Feinde abhält. Ich habe zunächst einmal überlegt und habe gesagt, wow, ein Bollwerk, diese schwierige Erkenntnis. Ja, aber tatsächlich, das hält doch wirklich stand. Bollwerke, das sind doch diese Mauern, diese Wände, die man errichtet, von denen man weiß, dass die Feinde nicht darüber hinwegkommen, an der sie abprallen. Und was auch immer man Gott zuschreibt, zu wissen, dass Gott aus sich selbst heraus existiert, das ist sehr gesund für unseren geistlichen Alltag. Das ist ein Bollwerk für all die Angriffe und Probleme, die wir haben und denen wir begegnen. Alles, was gebunden ist in diese kurze Zeit, was gebunden ist in dem, was wir außerordentlich wichtig nehmen, weil es im Moment wichtig ist. Das ist doch, ich sage einmal, wie aufgefressen davon, wenn wir verstehen, dass Gott immer gleich und immer da war. Dass unsere Heimat und unsere Geborgenheit immer gleich und immer da war und immer da sein wird. Da gibt es kein Ding, egal was existiert, das nicht in irgendeiner Weise von Gott geschaffen wurde. Und diese Schöpfung und dieser Name Gottes, diese Beschreibung Gottes als den Schöpfer, ist eine, die sich doch durch alle Bücher, durch alle Zeiten hindurchzieht. Von Anfang bis Ende lesen wir, dass Gott alle Dinge geschaffen hat. Diese Erkenntnis und dieses Wissen darüber, dass er der Herr aller Dinge ist, dass er der Schöpfer aller Dinge ist, das hat einen so großen Platz innerhalb des Wortes Gottes, dass wir uns manchmal schon daran gewöhnen, dass es immer wieder erwähnt wird und es vielleicht auch leicht geneigt sind zu überlesen. Wenn wir genau wollen, dann ist es sogar so, dass wir in der Bibel immer wieder lesen, dass eben auch alle drei Personen Gottes, alle drei Personen der Dreieinigkeit bei den Schöpfungen dabei sind. Gut, wenn wir versuchen, all das in unsere Naturgesetze hineinzupressen, dann stößen wir an Probleme. Das ist eine Tatsache. Und wir finden keine Formel, mit der wir Gott in irgendeiner Weise beschreiben können. Wenn wir unsere Regeln als Grundlage nehmen, dann werden wir feststellen, dass wir Probleme haben, Gott zu beschreiben. Ja, Worte enden, mathematische Formeln enden, unsere Gedanken enden. Und ich glaube, dass genau deshalb uns Gott auch das zweite Gebot gegeben hat. Uns davor warnt, ausdrücklich davor warnt, ihn einzuschränken und ihn festzubinden in Abbildungen. In Abbildungen, die wir aufstellen, wo wir der Meinung sind, wir müssten Gott klein machen. Wir kommen ja gar nicht drum herum, dass alles, was wir denken, zusammenreimen und Gott ausrechnen, ihn letzten Endes kleiner macht. Vollendet darin, dass Menschen eben immer wieder Figuren gebaut haben, sichtbare Figuren, aber auch Gedankenfiguren, auch theologische und philosophische Konzepte. Sind sehr oft nichts anderes als ein Götzenbild, das dazu dient, Gott kleiner zu machen, in Formen zu pressen, die für uns greifbarer sind, mit denen wir umgehen können, mit denen wir spielen können, eben wie mit einer Figur, die uns einengen, die uns scheinbaren sicheren Halt geben, weil wir dann viel leichter, und das ist tatsächlich so, wenn es in unserer Welt, in unsere Welt hineinpasst, viel leichter damit umgehen können. Aber allein schon die einfachste Gleichung der Welt, 3 ist gleich 1. Die Grundlage aller Mathematik, 3 Personen ist ein Gott. 3 ist gleich 1, passt nicht in unsere Welt. Es passt nicht in unsere Mathematik und es zerstört alles. Wir können diese Formel nicht aufstellen. Wir können mathematisch, wir können mit einem Zollstock, wir können mit einer Waage Gott nicht erfassen. Zählen, wiegen, messen, wie wir es als Grundlage für unsere Naturwissenschaften haben, funktionieren nicht bei Gott. Ist doch schon peinlich, dass wir noch nicht einmal die einfachste Formel der Welt, 3 Personen in einer Person, so erfassen können, dass wir damit richtig umgehen können. Und weder auf Papier noch im Gedanken gibt sich daraus irgendetwas, was uns nützt. Es gibt allerdings ein kleines Wunder, das Gott selbst eingesetzt hat. Wir können ihn ja dennoch verstehen. Und wir können auch verstehen, was es bedeutet, wer Gott ist, was es bedeutet, mit ihm zu leben. Aber eben aus einer ganz anderen Perspektive. Wir können das nicht in der Theorie belassen. Wir können diese Frage nicht theoretisch beantworten. Wir können sie nur ganz konkret und ganz praktisch beantworten. Denn das Ergebnis aller Formeln, aller Summen, das ist doch, dass unsere Heimat, dass unsere Zuflucht Gott ist. Dass das Geheimnis alles verstandesmäßigen Erkennens, dass selbst das Geheimnis alles aus dem Herzen Glaubens letzten Endes darin mündet, dass wir einen Gott haben, der für uns Heimat geschaffen hat. Und Glauben steht dabei doch, dass Gott selbst diesen Glauben in uns wirkt. Und Erkennen steht doch dabei, dass wir erforschen und erfassen, was wir von Gott denn erfassen können in seinem Wort. In der Kombination dieser Dinge weist uns die ganze Bibel auf einen Punkt hin. Gott offenbart sich und seine Liebe in der Liebestat Christi. Als er für deine Sünden bezahlte. Als er nicht theoretisch, virtuell, mathematisch irgendetwas vollendete, sondern praktisch. Am Rande aller Theorie, an der Grenze aller Theorie. Praktisch. Das ist das, worauf es ankommt. Das ist die Wohnung, die uns im Himmel vorbereitet ist, von der Christus redet. Das ist die Wohnung, die gegründet ist in seinem Opfertod. Darin, dass die Tür aufgegangen ist, dass wir bei Gott, dem Vater, sein dürfen, im Himmel. Und wir haben gelernt, nicht dieser Ort ist entscheidend, sondern wer dort ist. Letzten Endes ist die Ewigkeit Gottes doch auch in den Dingen sichtbar, die er tut. Die er schafft oder die er selbst tut. Die Ewigkeit Gottes ist in seinem Handeln und in seiner Person begründet. Und die Ewigkeit Gottes zu verstehen, ist ein großer Vorzug und ein großes Vorrecht. Es ist ein sicherer Halt, den eben nicht alle Menschen haben. Und eine Gewissheit, die sonst niemand haben kann, außer in Christus. Kommen wir nun zum 3. Vers. Und zur Beruhigung all diejenigen, die jetzt mit mathematischen Formeln die Gesamtzeit der Predigt ausrechnen wollen, wenn wir die Verse so weitergehen wie bisher. Wir wollen jetzt mal eine Passage zusammenfassen. Und zwar in 2 Teilen. Und zwar die Verse 3 bis 6 und die Verse 9 bis 10. Und diese jetzt in einem Stück behandeln. Ich lese uns zunächst einmal die Verse, die wir jetzt behandeln wollen. Du wandelst den Sterblichen in Staub und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf am Morgen, wie das Gras, das aufsprießt, das am Morgen blüht und grünt, am Abend welkt und verdorrt. Jetzt der Sprung nach Vers 9. Denn alle unsere Tage sind dahin geschwunden durch deinen Zorn. Wir haben unsere Jahre zugebracht wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre, wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Soweit diese Passage. Diese Passage handelt von der Herrschaft Gottes über alle Lebewesen. Alles, was lebt und auch alles, was stirbt, unterliegt der Macht Gottes. Gott hat die absolute Herrschaft über Leben und Tod. Leider sind auch aus dieser Passage, vielleicht unglücklicherweise, auch einige falsche Zitate herausgeeist worden. Und ich möchte zumindest mal zwei davon aufgreifen. Eins vielleicht etwas ausführlicher. Zunächst einmal gibt es Menschen, die diese Passage lesen und dann in der Mitte eine Aussage finden, die da heißt, vor dir, da sind 1000 Jahre wie ein Tag. 1000 Tage, 1000 Jahre sind wie der gestrige Tag. Und dann gibt es Ausleger, die an dieser Stelle eine Gleichung auflegen und sagen, ah, so ist das. Das ist die Formel zwischen menschlicher Zeitrechnung und göttlicher Zeitrechnung. 1000 Jahre bei Gott, das ist wie ein Tag bei den Menschen. Ja, mutig vielleicht andersrum oder wie auch immer. Eine Formel, die man aufstellt, mit der man dann versucht, andere Stellen irgendwo aufzudröseln. Eine Formel, die man festhält, sagt, ja, das gibt uns einen Hinweis darüber, wie das mit der Zeitrechnung zusammenbricht. Und dann rechnet man das ein oder andere, vorzugsweise gerne prophetische Aussagen oder Aussagen, die man sonst irgendwo findet und nicht einordnen kann, die Zeitangaben haben, und die rechnet dann mit dieser Formel um. Bis hin zu Wüstentheorien, wo man das auf die Schöpfungsgeschichte anwendet, wo man das auf Endzeitgeschichten anwendet und sagt, schau, hier ist doch die Formel drin. Wir lesen sie doch in dem Text. Steht doch eindeutig da, wir können 1:1 ablesen, 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag. Dazu kommt noch, dass Petrus sogar diesen Vers auch noch zitiert, in einem etwas anderen Zusammenhang, in dem er das Gleiche meint wie auch in dieser Passage. Aber schau doch mal her, kommt auch im Neuen Testament vor. Clevere Auslegung. Aber ihr lieben Leute, ich möchte es einmal genauso schnell, wie ich es vorgestellt habe, genauso knallhart ablehnen. Das ist totaler Quatsch. Diese Rechnung, diese Formel gibt es hier in diesem Text nicht. Lesen wir doch einfach nochmal diese Passage, die vor uns liegt. 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag. 1000 Jahre sind nicht der gestrige Tag, sondern wie der gestrige Tag. Wie eine Nachtwache. Vergleich, ein Bild. Du lässt sie dahin fahren wie ein Strom, wie ein Fluss, der wegfließt, wie ein Schlaf, der davongeflogen ist am Morgen, wenn man aufwacht, wie das Gras, das verdorrt, das untergeht, das verwelkt. Genauso sind 1000 Jahre vor dir. Zeitrechnung und Zeit hat vor Gott keine Bedeutung. Gott ist weder an Zeiten gebunden, noch von Zeiten getrieben, noch in Zeiten eingefasst. Zeiten sind außerhalb von Gott. Und schon gar keine Formel ist da herauszulesen, dass irgendwelche Tage im Verhältnis zu Jahren stehen. Denn dann müsste man ja auch die Formel stellen, 1000 Jahre sind ein Gras. Mathematisch bitte genauso auflösen, jedes Mal, wo Zeitangaben kommen, bitte durch Gras ersetzen oder durch Nachtwache oder bitte durch Strom. Oder des Schlaf. Dann kommen wir zu der wunderschönen Schlafprophetie. Nein, das gibt keinen Sinn. Es funktioniert auch nicht. Und es ist auch nicht gemeint. Das ist nicht der Inhalt von dem, was hier gesagt ist. Dieses Beispiel, dieser Vergleich, dieses Missverhältnis unseres Denken in Tage hineingepresst, ist hier überhaupt nicht mathematisch zu verwerten. Es ist einfach auf Gott bezogen. Gott steht völlig außerhalb von unserer Zeitrechnung. Unsere Tage in Vers 9 steht für Vergänglichkeit. Vergänglichkeit im Leben. Vergänglichkeit, die mit der Sünde eingezogen sind. Vergängliche Tage ohne Bestand. Kulturen, die kommen und vergehen. Menschen, die alles daran tun, sich nach ihrem Ableben einen guten Namen zu machen, gebunden in die Zeiten. Sie denken bis zu ihrem Tod und darüber hinaus, gebunden in ihren Zeiten, leben sie weiter. Und dabei haben sie im Grunde das Kernproblem ja erkannt. Unsere Tage sind für Gott nichts. Sie sind nichts wert. Dummerweise ziehen viele Menschen den falschen Schluss daraus, um sich mehr Ansehen vor den anderen Menschen zu wirken, zu erhaschen, sich wichtig zu machen, anstatt ihre Anerkennung vor Gott zu suchen. Ihr Leben gleitet doch dahin. Wird es nicht hier auch als Nichtigkeit, als Hauch, als Luft beschrieben? Was bleibt schon, wenn unser Leben zu Ende ist? Was bleibt von unserem Mühsal? Und gerade wenn man in Beerdigungsfeiern diesen Psalm hört, ist er oft begleitet davon, dass man doch wieder versucht, all die Dinge, die der Mensch in seinem Leben getan hat, aufzuzählen. Ihn zu würdigen, ihn festzuhalten, alles dann sich vorübergehen zu lassen. Vielleicht einerseits, weil man natürlich Sehnsucht hat, das alles sich noch einmal vor Augen zu halten. Aber was ist der Wert davon? Was bleibt? Was bleibt aus dem, was der Mensch lebt? Bleibt nicht viel. Allein die Frage, wo ist deine Heimat? Hast du Zuflucht bei Gott? Das ist das, was bleibt. Das ist die letzte Frage, die beantwortet sein muss. All die anderen Fragen, all die anderen Mühen sind geprägt von Eitelkeit. Auch davon in Zeit gebunden zu sein. Und das ist kein Qualitätsmerkmal. Vielleicht sollte man auch noch mit einem zweiten Punkt aufräumen und das nochmal einfließen lassen. Und das ist das, was auch immer wieder gerne gesagt wird, dass in irgendeiner Weise es einen Sensemann geben soll oder Satan gar Macht über den Tod habe. Das ist auch beides falsch. Wir sehen hier an dieser Passage, und ich habe es ja auch bereits in den vorangegangenen Predigten erwähnt, nach wie vor ist es so und bleibt es so, dass Gott der Herrscher ist über Leben und Tod. Wir können uns darauf verlassen. Wir können sicher sein, dass er in dieser Herrschaft ist und bleibt. Kommen wir aber nun zu den zwei Versen, die wir ausgelassen haben. Denn es gibt einen Grund für die Vergänglichkeit des Menschen. Und es gibt auch einen Grund dafür, warum eben sein Leben vor Gott nichtig ist. In Versen 7 und 8 heißt es, denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und sind schnell dahingerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unsere verborgenen Sünden in das Licht deines Angesichts gestellt. Es sind unsere Missetaten, die Gott zornig und grimmig machen. Wir Menschen, wir denken ja normalerweise, dass wir Sünden in irgendeiner Art und Weise verheimlichen können. Das könnt ihr zugeben oder nicht. Aber das ist das Grundprinzip, wie wir mit Sünden umgehen. Tatsächlich gelingt uns das auch. Es gelingt uns, unsere Sünden voreinander zu verstecken. Wenn wir in der Gemeinde uns treffen, wenn wir im Alltag in unseren Firmen leben, gelingt es uns sehr gut, nicht zu unserem Unwohl unsere Sünden zu verstecken. Es wäre schon komisch, wenn wir ins Büro kommen, unser Chef fragt, wie geht's? Wir zählen erstmal unsere Sünden auf, über die wir enttäuscht am Morgen vielleicht gebetet haben oder auch nicht, die uns gerade einfallen. Merkwürdiger Start in den Tag. Es gelingt uns. Wir Menschen, wir wollen unsere Sünden verheimlichen und wir haben tagtäglich Übung darin. Ich habe mal einen Arbeitskollegen gehabt, der sich zu einer charismatischen Gruppe zählte. Der war tatsächlich der Meinung, dass er keine Sünden begeht. Das war perfektioniert. Der Umgang damit, Sünden zu verheimlichen, war perfektioniert bei ihm. Selbst in seinen Gedanken, in seinem Denken war es so weit, dass er in allem dachte, er hat keine Sünde, er begeht keine Sünden. Wir hatten einmal einen älteren Bruder in unserer alten Gemeinde, weit über 80 Jahre. Der bei jeder Gelegenheit betonte, dass es einem Menschen ja völlig unmöglich ist, die 10 Gebote zu übertreten. In fester Überzeugung. Keiner hatte den Mumm, sich mit diesem alten Mann anzulegen, der ganz vehement diese Meinung vertrat. Es war ihm gut gelungen, die Sünden, die er beging, auch andere begingen, zu überdecken, nicht zu sehen, auch bei anderen nicht zu sehen. Aber, was lesen wir hier in Vers 8? Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt. Du hast sie rausgeholt. Du hast sie hingestellt. Auf einen Berg, dieser Berg hieß Golgatha. Da hast du sie hingestellt. Du hast sie gezeigt der Welt. Du hast unser Elend genommen und du hast unsere verborgenen Sünden ans Kreuz genagelt. Du hast sie gezeigt. Es gibt keine Ausnahme und keine Verstecke. Wenn irgendeine Sünde nicht auf Jesus gelandet ist, weh dem Menschen, bei dem sie sind. Wenn diese Sünde nicht öffentlich hingestellt wurde, wenn sie nicht auf Jesus landete, weh dem Menschen. Das sind die Missetaten, die Gott Grimm und Zorn aufbrechen lassen. Ja, wir wissen, dass dieser Zorn sich auf Jesus entladen hat. Und deshalb gibt es eine Konkurrenz zu dem Evangelium. Und diese Konkurrenz wird als dummes Geschwätz bezeichnet. Als Irrlehre, als falsche Lehre, als Philosophie. Die Lehre davon, sich die Sünden schön zu reden, sich den Menschen wertvoll zu reden, sich den Zorn und den Grimm Gottes wegzureden, sich einen guten und lieben Gott hinzureden. Nein, der Grimm und der Zorn Gottes steht gegen den Menschen. Gott leuchtet unser Leben bis in den letzten verborgenen Winkel aus. Liebe Geschwister, Mose wusste das. Belegt euch das einmal. Dieser Mann, der knirschte auf Sand. Er wusste das. Er wusste, dass Gott den letzten Winkel ausleuchtet. Hat es ja auch in seinem Leben getan. Viel kam ans Licht, was Mose dachte, selbst verbergen zu können. Sand zu bedecken, zuzuschütten. Er hatte getötet und wurde entdeckt. Vielleicht nie rausgekriegt, warum und weshalb. Da wussten es die Menschen und Gott weiß eben alle diese Kleinigkeiten, alle diese Sünden, die wir verborgen haben. Der Tod ist eingezogen in die Welt, als der Sünde sollt oder der Preis der Sünde oder der Lohn der Sünde, wie wir es beschreiben wollen. Dieser Tod, der traf nun Christus, wie wir es gesagt haben, ja. Auch wenn Mose hier den Namen Christus nicht erwähnt, für uns ist es doch völlig klar, dass genau das ist, was der Mensch braucht. Die Missetat wird aufgedeckt. Und da bleibt uns doch nur eine Frage offen, und die ist auch in Vers 11 gestellt. Wer aber erkennt die Stärke deines Zorns? Wer erkennt deinen Grimm, so wie er zu fürchten ist? Wer erkennt denn, dass er keine Chance hat? Das heißt doch, wer kann Gott erkennen? Wer kann erkennen, wie Gott handelt? Jesus hat das einmal im hohepriesterlichen Gebet anders zusammengefasst, von einer anderen Perspektive. Aber er gibt eine Antwort auf diese Frage. Er sagt, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, erkennen. Den Christus. Das ist wahres Leben, dass sie den erkennen. Das ist die Antwort auf die Frage, die hier in Vers 11 gestellt ist. Wer erkennt denn die Stärke deines Zorns? Das sind die, die den allein wahren Gott und den, den er gesandt hat, den Stellvertreter, den Messias, erkennen. Genau deshalb ist die Gotteserkenntnis die schönste und die beste Erkenntnis, die wir haben können. Sie offenbart uns unsere Heimat und unsere Sicherheit. Wir sehen den ewigen Gott im Kontrast zu dem vergänglichen Menschen, der in seine Sünde verstrickt auf Erden wandelt. Gott aber hat von Ewigkeit her seinen Ratschluss, in seinem Ratschluss, Jesus als den Erlöser bestimmt. Und Mose wendet sich nach dieser weisen Erkenntnis der Dinge im Gebet an Gott. Und dieses Gebet wollen wir in der nächsten Predigt betrachten. Das dafür Zeit nehmen und ausführlich reinschauen, wie sich Mose hier an Gott selbst wendet. Es sei nur erwähnt, dass er versteht, dass es je früher, desto besser ist, Gott zu erkennen. Dass es besser ist, Gott früher zu erkennen, um es jetzt mal andersrum zu formulieren. Je früher, desto besser. Eine sehr interessante Erkenntnis. Aber für heute halten wir einmal fest, dass unsere Heimat nicht ein Ort ist, sondern eine Person. Gott. Der ewige Gott, der aus sich heraus existiert. Dagegen steht der Mensch, der für sein Leben in Nichtigkeit festgebunden ist, bis ihn Gott den stellvertretenden Tod in Christus offenbart. Amen.